Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam den 1. Timotheusbrief aufzuschlagen. Ich lese aus 1. Timotheus 6, Vers 1 und 2. Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herrn aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso mehr dienen, weil sie Treue und Geliebte sind, die die Wohltat empfangen. So viel das Wort Gottes. Und offensichtlich spricht dieser Text, den wir heute anschauen werden, über die Arbeit. Darüber, wie sich der Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber verhält oder verhalten soll. Und ich habe die Bibelstunde oder diese Predigt heute Abend mit dem Titel überschrieben: Der Christ und die Arbeit. Der Christ und die Arbeit. Und es ist erstaunlich, wie viel Gott uns in seinem Wort unterweist und hinterlassen hat, wie wir als Christen uns auf der Arbeit verhalten sollen. Oder anders gesagt, es ist erstaunlich zu sehen, wie viel die Bibel über Arbeit spricht. Gott schweigt nicht darüber, wie unser Verhältnis zur Arbeit aussehen soll. Gott selbst stellt sich in den ersten Seiten, ja sogar in den ersten Versen der Bibel als ein Schöpfergott vor, als jemand, der arbeitet, als jemand, der etwas hervorbringt, etwas schafft. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, damit der Mensch das Wesen Gottes, einige Charaktereigenschaften Gottes auf dieser Erde repräsentieren soll. Und Gott gab dem Menschen den Auftrag, zu arbeiten auf dieser Erde, zu bebauen, zu pflanzen, Namen zu geben und so weiter. Der Mensch sollte arbeiten. Und indem er schuf, indem er arbeitete, sollte er Gott widerspiegeln auf dieser Erde. Das war der Plan des Menschen. Das war der Plan Gottes mit dem Menschen. Und wenn wir die Bibel lesen und die Menschen aus dem Alten Testament betrachten, dann fällt uns auf, dass diese Menschen alles Arbeiter waren, nicht wahr? Sie haben alle gearbeitet. Sie waren entweder Viehhirten oder Zimmermänner, Propheten haben auch gearbeitet, Steinmetze, Bauern, alles Männer oder Frauen, die gearbeitet haben. Ich meine, Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst, hat als Mensch gearbeitet. Er hat eine Lehre als Zimmermann gemacht und hat als Zimmermann gearbeitet, nicht wahr? Und auch wenn wir das Neue Testament lesen und die Briefe, in denen Paulus oder auch Petrus die Gemeinde unterweist, wie wir zu leben haben, ist sehr, sehr viel von der Arbeit die Rede. Wir heute, wir Menschen, haben teilweise ein verkehrtes Bild über Arbeit. Und es liegt darin, dass der Erdboden seit dem Sündenfall verflucht ist. Mit anderen Worten, dass die Arbeit, die wir Menschen tun, seit dem Sündenfall unter Schweiß und Blut geschieht. Dass es nicht leicht ist zu arbeiten. Und deswegen haben wir manchmal ein verzerrtes Bild über Arbeit. Aber Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um uns zu erlösen von der Macht der Sünde und um uns auch zu befreien und zu verändern, dass wir wieder in dieses Bild geformt werden, Gott wieder zu spiegeln. Und wir haben die Möglichkeit und wir wurden erlöst und wir sind fähig dazu, als Christen wieder auf diese Arbeit, auf diese Erde zu arbeiten, um Gott zu verherrlichen, um ihn wieder zu spiegeln. Und das ist dein und mein Privileg auf der Arbeit, Gott wiederzuspiegeln, in dem, was wir tun, was wir schaffen. Sei es in der Werkstatt, in der du arbeitest, sei es im Büro, im Unterrichtssaal, wo du unterrichtest, sei es auch daheim bei deinen Kindern. All das ist Arbeit, die Gott dir anvertraut hat. Und mit diesen Dingen sollen wir Gott verherrlichen. Und die meiste Zeit des Tages verbringt der Mensch auf der Arbeit. Meistens sind es die Männer, die weg sind. Die meiste Zeit verbringen wir auf der Arbeit. Und somit haben wir als Christen viel, viel Zeit, Gott entweder zu verherrlichen mit dem, was wir tun, oder ihn eben zu entehren in dem, wie wir arbeiten. Und der Text, den wir heute anschauen werden, spricht genau darüber, spricht über dieses Verhältnis, wie wir Menschen arbeiten sollen. Wie auch unser Verhältnis gegenüber unseren Vorgesetzten aussehen sollen. Ganz explizit spricht der Text über das Verhältnis von Arbeitnehmer zum Arbeitgeber oder wie Paulus diese zwei Personengruppen hier nennt, Knechte oder auch Herren. Wir werden später näher darauf eingehen, was er damit meint. Und Paulus zeigt uns hier auf, wie ein Christ Gott in seiner Arbeit verherrlichen kann und auch weshalb. Wie kann ein Christ Gott verherrlichen? Indem er seinem Vorgesetzten Ehre entgegenbringt, Respekt entgegenbringt. Weshalb soll ein Christ seinem Vorgesetzten Ehre und Respekt entgegenbringen? Damit Gott verherrlicht wird, damit die Lehre, damit Gott nicht verlästert wird. Und wir wollen jetzt auf diese zwei Verhältnisse eingehen. Paulus spricht hier in Vers 1 von Knechten, die unter dem Joch sind. Mit anderen Worten, wir werden gleich sehen, dass dies bedeutet, Knechte oder Sklaven, die unter ungläubigen Herren arbeiten. Das heißt, wir werden das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und einem ungläubigen Herrn ansehen. Und in Vers 2 spricht Paulus dann von einem Arbeitnehmer, der einen gläubigen Herrn hat. Wie das Verhältnis zwischen einem Christ und einem Christ als Arbeitnehmer und einem Christ als Arbeitgeber aussieht. Diese zwei Punkte wollen wir heute näher anschauen, damit wir lernen und ermutigt werden, Gott in allem, was wir tun, zu verherrlichen und vor allen Dingen auch auf der Arbeit, wo wir die meiste Zeit des Tages verbringen werden. Nun zum ersten Punkt und zu Vers 1, unser Verhalten oder unser Verhältnis gegenüber ungläubigen Vorgesetzten. Hier heißt es, alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Und dieses Wort Knecht oder Knechte, das hier in Vers 1 verwendet wird, bedeutet Sklave, Sklave. Nun, in der heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft, ist dieser Begriff Sklave, hat einen sehr, sehr unangenehmen Beigeschmack. Aufgrund des Sklavenhandels aus dem 16. und 17. Jahrhundert in England oder auch in Südamerika haben wir ein verzerrtes Bild über Sklaven, weil die Sklaven dort aus ihren eigenen Ländern geraubt wurden und misshandelt wurden und verkauft wurden. Und bis heute zieht sich dieses rassistische Bild in die Gegenwart, wenn wir den Begriff Sklaven hören. Aber in der Antike war dieser Begriff Sklave, hatte einen anderen Beigeschmack. Es war etwas ganz Natürliches. In der Gesellschaft damals waren Sklaven eigentlich Arbeitnehmer. Sie hatten keinen schlechten Beigeschmack. Es war in der griechischen und römischen Kultur etwas ganz Normales. Es war in dem Sozialsystem mit eingeflossen, diese Sklavenarbeit. Und es bedeutet nicht immer, dass diese Sklaven schlecht behandelt wurden, sondern sie waren einfach Arbeitnehmer. So wie wir sie heute teilweise auch selber sind. Wenn wir die Evangelien lesen oder auch die Episteln, dann merken wir, dass wenn Jesus oder auch die Apostel über Sklaven geschrieben haben oder über Sklaven geredet haben, haben sie nie negativ über Sklaven geredet. Sie haben auch nie darüber geredet, die Sklaverei abzuschaffen oder dagegen zu protestieren. Ich meine, über unseren Herrn Jesus Christus selbst wird in Philipper 2, Vers 6 gesagt, dass er die Gestalt eines Knechtes, dass er die Gestalt eines Sklaven annahm. Und wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass es bedeutet, ein Sklave zu sein, völlig dem Willen seines Herrn unterworfen zu sein. Jesus Christus nahm die Gestalt eines Sklaven an und er war seinem Vater, seinem Herrn in allem gehorsam. Er hat sich seinem Willen gebeugt und war ihm gehorsam. Es war also nicht so, dass in der Antiken die Sklaven von ihren Herren brutal misshandelt wurden oder brutal angewiesen oder angeleitet wurden. Sicherlich kam dies auch immer wieder vor, aber das lag nicht daran, dass die Sklaverei damals ein brutaler Handel war, sondern es lag daran, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Auch heute sind Arbeitgeber immer wieder schroff und hinterhältig zu ihren Arbeitnehmern. Das ist genau das Gleiche und deswegen finden wir auch in der Antike solche Begebenheiten, dass die Herren zu ihren Sklaven sehr schroff waren. Aber das war nicht die Regel. Und im Alten Testament vor allem lesen wir auch immer wieder, dass Sklaven oft Kriegsgefangene waren, dass Sklaven oft verkauft wurden oder vielleicht sogar sich selbst verkauft haben, wenn sie Schulden hatten, wenn sie kein Geld mehr hatten. So haben sie sich verkauft, um bei jemandem zu arbeiten, um diese Schulden wieder zu begleichen. Und ihre Aufgabe bestand in unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel sollten sie das Vieh ihres Herrn bewachen. Sie sollten als Verwalter über das Hab und Gut ihres Herrn wachen, über das Haus, über den Grundstück. Sie sollten auch über den Haushalt herrschen teilweise. Sie hatten Verantwortung, die Sklaven. Sie hatten wirklich Verantwortung. In seinem Kommentar schreibt Heinz Werner Neudorfer, dass die Stellung eines Sklaven dem eines freien Bauern an Sicherheit sogar überlegen war. Ein Sklave hatte mehr Sicherheit wie die eines freien Bauern. Denn ein Sklave war ein Angestellter bei seinem Herrn. Ein Sklave hat Unterhalt bekommen. Er hat Essen, er hat Kleidung bekommen, er hat Gehalt bekommen. Er hatte eine sichere Arbeitsstelle, wenn man so sagen kann. Ein Bauer war darauf angewiesen, dass der Regen fällt, dass die Frucht kommt und so weiter und so fort. Also ich will euch aufzeigen, dass wenn der Begriff Sklave im Neuen Testament fällt, dann sollen wir nicht gleich ein negatives Bild haben, sondern es ging ihnen eigentlich relativ gut. Und Paulus redet hier von Sklaven, die unter dem Joch sind. Ein Joch wurde damals auf Bullen oder auf Tiere gelegt, hinten auf den Nacken, und an dieses Joch wurde ein schweres Gerät angehängt und dann zog er dieses Gerät über das Feld. Und dieses Bild soll verdeutlichen, dass der Sklave, der unter einem Joch stand, unter der Herrschaft eines Herrn stand. Und da hier in Vers 1 nicht die Rede von einem gläubigen Herrn ist, sondern erst in Vers 2, können wir stark davon ausgehen, dass hier in Vers 1 von einem ungläubigen Herrn die Rede ist. Das heißt, wenn Paulus redet hier von Sklaven, die unter der Herrschaft von ungläubigen Herren stehen. Sklaven, die unter der Herrschaft von ungläubigen Herren stehen. Und sie sollen ihren Herrn aller Ehre würdig achten, sagt Paulus. Und der Gedanke hier ist, dass die Sklaven ihren ungläubigen Herrn respektieren sollen. Sie sollen sie ehren. Sie sollen ihm die Wertschätzung entgegenbringen, die ihm auch gebührt. Nun stellen wir uns folgende Situation vor. Vor 2000 Jahren in der Antike schreit ein Herr, ein Arbeitgeber seinen Sklaven an, brüllt ihn, macht ihn nieder. Oder er verlangt von seinem Sklaven Dinge, die unmöglich sind. Was denken wir, was geht in diesem Sklaven vor? Freut er sich darüber? Was geht in seinem Herzen vor? Ehrt er seinen Herrn in seinem Herzen? Will er ihm Gehorsam leisten? Das ist sehr schwer. Oder wir müssen gar nicht so weit in die Vergangenheit reisen. Stellen wir uns eine Situation heute vor, auf der Arbeit. Du als Christ bist auf der Arbeit und dein Vorgesetzter macht dich vor deinen ganzen Kollegen nieder. Oder er verlangt von dir Dinge, die du nicht bewältigen kannst. Und wenn du sie nicht tust, dann musst du mit Konsequenzen rechnen. Du als Christ, wie trittst du deinem Vorgesetzten nach so einer Aktion entgegen? Paulus sagt, dass wir diesen Herren aller Ehre würdig achten sollen. Wir sollen sie respektieren, egal wie sie uns behandeln. Wir sollen ihnen Wertschätzung entgegenbringen, die ihnen gebührt. Nun, wieso fordert Paulus uns hier für so eine Sache auf? Wieso sagt er nicht einfach, lass die Sache ruhen oder versuch vielleicht dagegen zu wirken? Wieso sagt er, dass wir unsere Herren respektieren und ehren sollen? Er begründet es mit dem Evangelium und sagt, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Das ist der Grund, wieso wir unseren ungläubigen Vorgesetzten ehren und respektieren sollen. Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Durch unser Verhalten gegenüber jedem Menschen und hier in diesem Vers gegenüber unseren Vorgesetzten tragen wir dazu bei, wie andere Menschen über unseren Gott, an den wir glauben, und über das Evangelium an das wir glauben, denken. Dementsprechend, wie wir uns verhalten gegenüber unseren Vorgesetzten, haben sie ein Bild über den Gott, an den wir glauben, und über das Evangelium, an das wir glauben. So wie wir uns verhalten gegenüber anderen Menschen, dieses Bild bekommen sie über unseren Gott, über das Evangelium, das uns doch erlöst hat, das uns errettet hat. Und wenn wir respektlos und lieblos unserem Vorgesetzten gegenüber handeln und reagieren, dann bekommen sie genau so ein Bild von unserem Gott und von der Lehre, mit anderen Worten von dem Evangelium. Und dass wir glauben, dass wir bezeugen, dass wir verkündigen, dass wir mit unserem Leben, nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unserem Leben verkündigen sollen. Sie bekommen nicht nur ein falsches Bild von dem Gott, an den wir glauben, sondern Paulus sagt hier auch, dass der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Und dieses Wort verlästert bedeutet schmähen oder auch fluchen, den Ruf schädigen. Wenn wir nicht respektvoll, ehrwürdig mit unseren Vorgesetzten umgehen, dann bringen wir den Namen Gottes und das Evangelium unter Verruf und einen schlechten Ruf. Und vielleicht lästert dieser Vorgesetzte sogar über den Gott und über das Evangelium, an das wir glauben. Der lutherische Theologe Lenski formuliert diesen Gedanken sehr passend. Ich zitiere ihn: Wenn ein gläubiger Sklave seinen Herrn beleidigte, weil er nicht gehorchte, respektlos war oder schlecht über seinen Herrn redete, waren die Prügel, die er bezog, nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, was passieren konnte, waren die Flüche, die er dem Gott des missratenen Sklaven ins Gesicht schmetterte und damit auch der Lehre, an die der Sklave glaubte. Das war weitaus schlimmer wie die körperlichen Konsequenzen, die ein Sklave damals auf sich nahm, wenn er respektlos gegenüber seinem Herrn war. Es geht immer um die Ehre Gottes. Aber andersrum erzielen wir genau dieselbe Wirkung. Wenn wir ehrwürdig, respektvoll, liebevoll und demütig mit unserem Vorgesetzten umgehen, dann sehen sie das Evangelium, dann sehen sie Jesus Christus in uns. Wenn sie merken, sie gehen schroff mit uns um und wir vergelten nicht Böses mit Bösem, so wie Jesus uns gelehrt hat, dann merken sie, da ist was anders. Wenn sie Dinge von uns verlangen und wir uns bemühen und uns sogar am Ende noch entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben, dann merken die Vorgesetzten, da ist was anders bei dem jungen Mann oder bei der Frau. Dies lehrt uns Paulus im Titusbrief. Lasst uns gemeinsam mal den Titusbrief aufschlagen, Kapitel 2, wo Paulus an einen weiteren jungen Mann schreibt, wie Knechte, und hier müssen wir immer darauf achten, dass es um Christen geht, christliche Sklaven, wie sie mit ihren Vorgesetzten umgehen sollen. Titus Kapitel 2, Vers 9. Dort sagt Paulus zu Titus, der in Kreta war: Die Knechte ermahne, also die Sklaven ermahne, sich ihren eigenen Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Hier haben wir dieselbe Aussage. Titus, sag den Leuten in deiner Gemeinde, sag den Sklaven in deiner Gemeinde, dass sie darauf achten sollen, ihren Vorgesetzten zu respektieren, dass sie nicht widerspenstig sein sollen, dass sie nicht streiten, dass sie respektvoll und liebevoll sein, damit die Lehre des Evangeliums, unseres Heiland Gottes, unseres Retters Jesus Christus geziert wird in allem. Und weiter, schaut mal, was in Vers 11 steht. Paulus begründet, wieso die Knechte nicht widerspenstig sein sollen. Er sagt in Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Weil die Gnade Gottes erschienen ist in Jesus Christus auf dieser Erde, in der Gestalt eines Menschen, ist die Gnade Gottes erschienen. Deswegen sollen wir respektvoll und ehrwürdig mit unseren Vorgesetzten umgehen. Denn wenn wir darauf achten, pünktlich zu sein, wenn wir darauf achten, vertrauenswürdig zu sein, wenn wir darauf achten, ehrlich zu sein, unsere Arbeit gewissenhaft zu tun, nicht lügen, nicht streiten, nicht widerspenstig sind, dann sieht der Vorgesetzte in uns die Gnade, die erschienen ist. Dann sieht er etwas anderes in uns. Er sieht nicht den weltlichen Kollegen neben uns, sondern er sieht Christus in uns. Er sieht die Gnade Gottes, die erschienen ist in uns. Und somit gewinnen wir sogar vielleicht unseren Vorgesetzten für das Evangelium, für den Gott und die Lehre, an die wir glauben. Das ist dann aber wiederum Gottes Sache. Unsere Sache hier ist, sagt Paulus, wir sollen unsere Vorgesetzten ehren, ihnen aller Ehre würdig erachten, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert wird. Das sollte unser Ziel sein auf der Arbeit gegenüber unseren Vorgesetzten. Ich denke auch gegenüber den Kollegen um uns herum und sonstige Dinge, die wir tun. Aber lasst uns noch gemeinsam den Kolosserbrief aufschlagen. Auch hier redet Paulus über die Arbeit. Und hier, wir werden heute wahrscheinlich nicht alle Stellen im Neuen Testament anschauen, wo es um die Arbeit geht. Aber in jeder Stelle, sei es im Epheserbrief, sei es im Kolosserbrief, sei es im Timotheus- oder im Titusbrief oder auch im Petrusbrief, in jeder Stelle zeigt Paulus uns auf, dass wir auf der Arbeit uns verhalten sollen mit dem Ziel, Gott zu verherrlichen. Das soll unser Ziel sein, Gottes Ehre. Schaut in Kolosser 3, Vers 17. Dort sagt Paulus, und alles, was immer ihr tut, und jetzt definiert er alles, im Wort, also das, was wir reden, oder im Werk, das, was wir arbeiten, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Und dann zeigt er auf, wie die Frauen sich den Männern gegenüber verhalten sollen. Dann zeigt er auf, wie die Männer sich den Frauen gegenüber verhalten sollen. Und in Vers 22 spricht er wieder von ihr Knechte. Gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch, also weltliche, ungläubige Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, damit die Menschen euch ehren und euch schön brüsten. Nein, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Das ist der Punkt. Wir dienen nicht Menschen, wir dienen nicht uns, wir dienen Christus auf der Arbeit. Wir dienen Christus nicht nur hier in diesem Haus, in dem ich predige, in dem die Klos geputzt werden, in dem die Kinderstunden angeleitet werden. Du dienst Christus auf deiner Arbeit. Du dienst Christus, wenn du deine Kinder erziehst. Du dienst Christus, was auch immer du tust. Und das sollen wir bedenken. Nicht um ein gutes Bild von unserem Vorgesetzten zu bekommen oder von Kollegen, sondern mit dem Bewusstsein, dass Christus uns vergelten wird, das, was wir tun werden. Und wie wir schon zu Beginn gesehen haben, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Und der Mensch sündigte und fiel von der Herrlichkeit Gottes ab. Er widerspiegelt nicht mehr Gott, aber Christus starb und erlöste uns von diesem gefallenen Zustand. Und jetzt sind wir wieder in der Lage und fähig, durch unsere Arbeit ihm zu dienen und ihn zu verherrlichen und ihn wieder zu spiegeln, indem wir arbeiten. Ich will dich auffordern, geh in dich ein paar Stunden zurück auf deine Arbeit oder auch ein paar Tage und frag dich, wo und ob du deinem Vorgesetzten respektlos und schroff entgegen reagiert hast. Wenn dies der Fall gewesen ist, dann tu Buße. Komm zu Christus, er starb für diese Sünde und er vergibt uns nicht nur, sondern er reinigt dich und er befreit dich auch von dieser Sünde. Und wenn du nicht wüsstest, dass du irgendwie schroff oder respektlos mit deinem Vorgesetzten umgegangen bist, aber dir dessen nicht bewusst warst, dass alles, was du tust auf der Arbeit, Christus verherrlichen soll und ihm dienen soll, dann möge der Geist Gottes heute uns die Augen dafür öffnen, dass wir erneut voller Freude auf die Arbeit gehen können. Mit dem Bewusstsein, ob ich meine Maschine anmache oder ob ich meinen PC hochfahre oder ob ich die Windeln meiner Kinder wickel oder was auch immer ich tue oder ob ich alte Menschen pflege, dass ich das für Christus tue. Und ich tue es für ihn, weil er mich erlöst hat. Soweit zu dem ersten Punkt, wo Paulus das Verhältnis zwischen einem christlichen Arbeitnehmer gegenüber einem ungläubigen Arbeitgeber aufzeigt, wie wir mit ihnen umgehen sollen, dass wir ihnen Respekt entgegenbringen sollen und mit dem Ziel, Christus dadurch zu verherrlichen. Wenn wir jetzt zum zweiten Punkt weitergehen, zu Vers 2, dann ist es wichtig hier anzumerken, dass zur damaligen Zeit kam es nicht selten vor, dass sowohl der Sklave als auch der Herr des Sklaven beides Christen waren. Und es kam auch nicht selten vor zur damaligen Zeit, dass dann der Sklave diese Möglichkeit ausnutzte, weil sie ja beide Brüder im Herrn sind, und er ging nicht mehr sonderlich respektvoll mit seinem Vorgesetzten um. Und deswegen schreibt Paulus hier in Vers 2 die Mahnung an gläubige Knechte, dass sie nicht weniger respektvoll mit ihrem Vorgesetzten umgehen sollen. Und das ist der zweite Punkt, den wir jetzt gemeinsam anschauen wollen, unser Verhalten, unser Verhältnis gegenüber gläubigen Vorgesetzten. Unser Verhältnis gegenüber gläubigen Vorgesetzten. Es kam sogar nicht selten vor, dass ein Sklave und sein Herr beide gemeinsam in dieselbe Gemeinde gingen, dass sie dieselbe christliche Gemeinschaft besuchten. Das war keine Seltenheit. Und wir wollen uns ganz kurz ein paar Stellen aus dem Philemonbrief anschauen. Denn der Philemonbrief zeigt uns das Verhältnis zwischen einem damaligen Sklaven Onesimus und seinem Herrn Philemon auf. Das ist ein Brief mit nur einem Kapitel und 25 Versen. Und Onesimus, der Sklave, floh von seinem Herrn. Wir wissen nicht, ob Philemon, der Herr dieses Sklaven, damals schon gläubig war, aber in diesem Brief ist er gläubig. Aber Onesimus, der Sklave, der damals geflüchtet ist, der war nicht gläubig. Und dann traf er auf Paulus und durch die Gnade Gottes wurde dieser Sklave Onesimus, der geflüchtet ist, ein Kind Gottes. Er wurde wiedergeboren. Und in Philemon, die Verse 10 und 12, schreibt Paulus an Philemon: Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, den ich zu dir zurückgesandt habe. Ihn, das ist mein Herz. Paulus hatte Kontakt mit Onesimus und dieser Onesimus kam zum Glauben. Und jetzt schickt Paulus diesen Onesimus mit diesem Brief an Philemon wieder zu Philemon zurück, zu seinem Herrn. Und in Vers 15 heißt es weiter: Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen mögest. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich. Wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Hier wird uns aufgezeigt, dass ein Sklave zu seinem Herrn zurückgeschickt wird, der gläubig geworden ist. Und dieser Philemon wird gebeten, ihn aufzunehmen und nicht böse auf ihn zu sein. Und dass er das, was er erfahren hat in Jesus Christus, auch seinem Knecht weitergibt, nämlich Gnade und Frieden und Vergebung. Und dass sie gemeinsam wieder arbeiten können. Hier haben wir also dieses Verhältnis, das in der damaligen Zeit nicht selten der Fall war, dass sowohl der Sklave als auch der Herr beides Christen waren. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist bei Philemon und Onesimus, aber wir können stark davon ausgehen, weil Paulus hier in Vers 2 davon spricht, dass gläubige Sklaven ihren gläubigen Herrn Respekt entgegenbringen sollen, dass es oft nicht der Fall war. Dass es oft nicht der Fall war. Und hier kann schnell der Gedanke aufkommen, bei dem Sklaven: Wir sind doch beides Brüder im Herrn. Wir haben doch vor Gott denselben Stand. Es gibt doch keinen Unterschied zwischen uns. Wieso soll es dann bei uns auf der Arbeit, auf dieser Erde einen Unterschied geben? Wieso muss ich ihm immer noch Respekt entgegenbringen? Wieso muss ich mich ihm immer noch unterordnen? Und dieses diese Gedanken führten dann zu einem gestörten und unbiblischen Verhältnis zwischen dem Sklaven und dem Herrn. Und hier will Paulus wieder ein gesundes Verständnis aufbringen und den Sklaven aufzeigen, dass es so nicht geht. Dass es gewisse Ordnungen gibt auf dieser Erde, an die wir uns halten sollen, auch wenn wir vor Christus eins sind. Wir finden in der paulinischen Theologie ganz klar die Lehre, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus alle eins sind. Wir finden aber auch in der Lehre von Paulus, dass es Hierarchien gibt auf dieser Erde, an die wir uns halten müssen. Lass uns ganz kurz Galater miteinander aufschlagen, den Galaterbrief, Galater 3, Vers 27. Dort sagt Paulus, denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. In dem Kontext geht es um die Rechtfertigung. Dass derjenige, der durch den Glauben an Jesus Christus wiedergeboren wird, dass es keinen Unterschied gibt vor Gott. Sei es in der Nationalität, sei es in dem Arbeiterstand, sei es in dem Geschlecht, es gibt keinen Unterschied vor Gott. Geistlich sind wir alle eins vor Gott. Wir sind gerechtfertigt, wir sind geheiligt. Wir sind Brüder in Christus vor Gott. Und dennoch gibt es auf dieser Erde unterschiedliche Stände. Auch wenn wir in dem geistlichen Stand gleich sind vor Gott, gibt es auf dieser Erde irdische Stände, an die wir uns halten müssen. Gott hat Regierungen eingesetzt, Könige, denen wir uns unterordnen sollen. Gott hat die Polizei und den Staat eingesetzt, der uns beschützt, der auf uns achtet. Vorgesetzte, Eltern. Gott hat Mann und Frau, Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau. Gott hat Hierarchiestufen in diese Erde eingesetzt und an diese müssen wir uns halten. Das versucht Paulus, diesen Sklaven deutlich zu machen. Ja, ihr seid eins in Christus, aber dennoch ist er immer noch dein Herr und du musst ihn immer noch ehren. Wenn wir zurückgehen, dann sagt Paulus hier, dass sie, die aber die gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten. Also die Sklaven sollen ihre Herren nicht verachten. Das bedeutet, dass sie nicht niedrig über sie denken sollen, dass sie nicht schlecht über sie denken sollen. Wie schnell kann es passieren, dass, wenn dieses Gedankengut in einem ist, man denkt, ah, wir sind doch beides Brüder in Christus, wie schnell kann es passieren, dass man sich denkt, es ist nicht so schlimm, wenn ich heute ein bisschen zu spät auf die Arbeit komme, es ist doch mein Bruder, der wird es mir schon nicht übel nehmen. Oder er wird es mir schon verzeihen, wenn ich ein bisschen schluder, wenn ich ein bisschen unsorgfältig arbeite. Christus hat ihm ja auch verziehen. Solche Gedanken kommen schnell rein. Und dann denkt man niedrig über seinen Vorgesetzten. Und schaut mal, interessant ist, Paulus sagt hier, das soll nicht sein. Das soll nicht sein. Er sagt sogar, sondern ihnen, also diesen gläubigen Herren, umso mehr dienen. Wieso? Weil sie treu oder weil sie Gläubige sind und Geliebte, die die Wohltat empfangen haben. Paulus sagt hier, ihr sollt euren ungläubigen Herren Ehre erweisen, aber noch viel mehr den Gläubigen. Noch viel mehr den Gläubigen. Viel mehr euren Brüdern, euren Geschwistern im Herrn. Ihnen sollt ihr sogar noch mehr Ehre entgegenbringen. Ähnlich formuliert Paulus es in Galater 6, Vers 10, wo es heißt, also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen Menschen sollen wir das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir werden aufgefordert, allen Menschen Gutes zu tun, am meisten, noch viel mehr aber unseren Geschwistern. Das ist der Gedanke, der auch hier mit einbezogen wird. Schau mal, in einer Familie, wo gesunde Verhältnisse herrschen, achtet man in der Regel darauf, dass es zuerst der Familie gut geht. Ein Mann achtet zuerst darauf, dass er seine Familie versorgt, dass er darauf schaut, dass es seinen Kindern, dass es seiner Frau gut geht. Und wenn dann noch die Möglichkeit besteht, dann hilft man den Bedürftigen. Und wenn Gott die Möglichkeit schenkt, dann hilft man auch Bedürftigen. Und wir sind eine Familie Gottes. Wir sind ein Leib in Christus Jesus, erkauft durch sein Blut. Wir sollen darauf achten, dass es zuerst uns gut geht. Wir sollen darauf achten, dass die Liebe Gottes, die in unser Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist, in uns sichtbar wird. Wir sollen darauf achten, dass wir liebevoll mit unseren Brüdern umgehen, respektvoll mit unseren Brüdern umgehen, damit Gott in unseren Gemeinschaften gesehen wird, auch auf der Arbeit. Was ist, wenn es dort einen ungläubigen Sklaven gibt und einen gläubigen Sklaven? Und der ungläubige Sklave sieht, wie respektvoll und ehrwürdig der gläubige Sklave mit seinem Vorgesetzten umgeht, obwohl die beiden doch in die gleiche Gemeinde gehen. Und es macht einen Eindruck, die Liebe Gottes wird sichtbar in den beiden. Deswegen umso mehr sollen wir respektvoll mit gläubigen Vorgesetzten umgehen. Paulus nennt diese gläubigen Herren hier Treue und Geliebte oder wie es übersetzt, besser übersetzt wird, Gläubige und Geliebte. Diese Herren, das beschreibt den Stand, den sie vor Gott haben. Sie sind gläubig, sie sind gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Und weil sie gerechtfertigt sind in Christus, sind sie Geliebte, bedingungslos geliebt von Gott, dem Vater. Ewig geliebt vor Grundlegung der Welt. Und die Sklaven sollen sich dessen bewusst sein, dieser Mann wurde mit demselben Blut erkauft wie ich. Und deswegen soll ich respektvoll und auch ehrwürdig mit ihm umgehen. Der Stand der Rechtfertigung gibt uns nicht die Freiheit, respektlos miteinander umzugehen, liebe Geschwister. Der Stand, der geistliche Stand, den wir vor Gott gemeinsam haben, gibt uns in keinster Weise das Recht, lieblos miteinander umzugehen. Nein, vielmehr, es fordert uns auf, unser Leben zu geben für die Brüder, so wie Christus es getan hat. Uns hinzugeben, uns zu demütigen, einander zu respektieren und einander zu lieben. Wir sollen untereinander eine Haltung der Wertschätzung einnehmen, damit Gott dadurch verherrlicht wird. Lass uns noch einmal eine Stelle aus dem Epheserbrief aufschlagen, wo es um die Arbeit geht, wo erneut das Verhältnis zwischen Sklave und Herr angesprochen wird, aber wo diesmal sogar ein gläubiger Herr erwähnt wird. Epheser 6, die Verse 5 bis 9. Ihr seht, in fast jedem Brief geht es darum, wie wir als Christen auf der Arbeit uns verhalten sollen. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens auf der Arbeit und wir haben die Möglichkeit, auf der Arbeit Gott zu verherrlichen, dass die Menschen Christus in uns sehen. Und hier schreibt Paulus, ihr Knechte, gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern. In Einfalt eures Herzens, als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass wir, dass was irgendein jeder Gutes tut, der dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier, und ihr Herren, jetzt geht es um die gläubigen Herren, tut dasselbe gegen sie und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Hier wird uns nochmal aufgezeigt, dass die Knechte sollen ihrem Vorgesetzten, die Person, die über ihnen steht, Gehorsam leisten. Sie sollen sie respektieren. Sie sollen sie achten. Aber auch die Herren, die gläubig sind, sollen wiederum nicht schroff mit ihren Sklaven umgehen, sondern daran denken, dass sie auch einen Herrn haben, nämlich Jesus Christus, der am Ende richten wird ohne Ansehen der Person, der einem jedem vergelten wird, was er getan hat, es sei gut oder böse. Nun, ich denke, wir haben deutlich gesehen, was der Text uns zeigen will, wie unser Verhältnis auf der Arbeit aussehen soll, wie unser Verhältnis gegenüber unseren Vorgesetzten auf der Arbeit aussehen soll, als Christen. Wie wir Gott verherrlichen können auf der Arbeit und wieso wir ihn verherrlichen sollen auf der Arbeit. Und jetzt ist es wichtig, oder mir liegt es auf dem Herzen, dass wir einen kurzen Blick in unsere Gesellschaft heute werfen. Ich denke, die meisten von euch arbeiten unter ungläubigen Vorgesetzten. Ihr habt ungläubige Herren, so wie wir es in Vers 1 gesehen haben. Der ein oder andere von euch, vielleicht nicht in den Reihen, aber aus unserer Gemeinde, hat auch gläubige Herren, gläubige Vorgesetzte in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Der ein oder andere arbeitet in einer Missionsgesellschaft oder in anderen christlichen Organisationen. Es gibt auch Firmen, wo christliche Arbeitgeber arbeiten. Und so gibt es auch einige aus unserer Gemeinde, die unter gläubigen Vorgesetzten arbeiten. Das heißt, diese Verse betreffen jeden von uns ganz direkt. Nun, und auch wenn es ein größeres Privileg ist, unter einem gläubigen Herrn zu arbeiten, vermittelt uns dieser Text doch ganz deutlich, egal welchen Vorgesetzten du hast, du sollst ihn ehren und respektieren. Du sollst ihm Wertschätzung entgegenbringen, du sollst dich ihm unterordnen. Du sollst dich nicht mit ihm diskutieren, dich nicht mit ihm anlegen. Du sollst nicht schlecht über ihn reden. Und all das sind keine Aufforderungen an dich, damit du moralisch gut lebst, sondern diese Aufforderungen gehen an dich mit dem klaren Ziel, Gott zu verherrlichen. Das Evangelium nicht schlecht zu machen durch dein Verhalten gegenüber deinem Vorgesetzten. Nun leider merken wir in unserer Gesellschaft heute immer mehr, dass der Respekt gegenüber Autoritätspersonen abnimmt. Wir müssen hier gar nicht mal auf die Vorgesetzten schauen, sondern wir können auch einfach auf den Umgang zwischen Jugendlichen und älteren Personen achten. Der Respekt verliert immer mehr an Wert. Die Wertschätzung, den man Autoritätspersonen entgegenbringt, verliert immer mehr an Wert. Und deswegen sind diese Verse genauso wichtig wie vor 2000 Jahren. Heute an uns, dass wir sie beachten. Paulus schreibt an die Christen in Rom, in Kapitel 13, Vers 7, gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Gibt allen, was ihnen gebührt. Kurz gesagt, behandelt die Menschen ihrem Stand gemäß. Bringt ihnen die Ehre, die Ehrfurcht, den Respekt entgegen, der ihnen gebührt. Und wir müssen daran denken, hier schreibt Paulus zu Christen, die unter einer gottlosen und antichristlichen Regierung von Kaiser Nero lebten. Sie sollen ihren König ehren und respektieren, der sie verfolgt und umbringt. Und so sehen wir, dass Gott uns ganz deutlich in seinem Wort aufzeigt, dass wir uns einander unterordnen sollen, dem Stand gemäß. Und zuerst sollen wir immer daran denken, dass wir Gott fürchten sollen, dass wir ihn ehren sollen und dass wir uns ihm unterordnen sollen. Denn er ist die höchste Instanz. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Erhalter des Himmels und der Erde. Er hat dich geschaffen und er hat dich erlöst durch das Blut seines Sohnes. Ihm gebührt in allererster Linie Anbetung, Ehrerbietung, Furcht und Respekt. Und ich denke, je mehr wir Gott fürchten, je mehr wir ihm Respekt und Ehre entgegenbringen, umso mehr werden wir die anderen Stufen, die Gott geschaffen hat, ehren und respektieren. Dann werden wir unseren Eltern uns unterordnen. Dann werden wir sie fürchten und ehren. Weil Gott es eingesetzt hat und weil es gut ist, weil es eine Verheißung hat. Dann werden wir uns dem Staat unterordnen. Wenn wir manche Dinge nicht verstehen können, was der Staat macht, und sofern es nicht eine Sünde in uns herauffordert, sollen wir uns dem Staat unterordnen. Sie respektieren, sie ehren. Der Polizei, dem Ordnungsamt und sonstigen Organisationen. Und auch unseren Vorgesetzten auf der Arbeit. Die Frauen ihrer Ehemänner, die Ehemänner Christus. Und in allem sollen wir seines Kinder, seines Frauen, seines Männer Christus die Ehre geben. Und wenn du so lebst, wenn du und ich so leben, wenn uns dies bewusst ist, es ist unglaublich, wie viel in der Bibel steht, dass wenn wir so leben, wird das Evangelium geehrt, es wird geziert, es wird schön gemacht, es wird geschmückt. Christus wird schön gemacht, wenn wir so leben, das Evangelium. Wenn wir so nicht leben, dann wird die Lehre und der Gott verlästert werden. Und möge der Heilige Geist dieses Wort in unseren Herzen aufgehen lassen, dass wir ermutigt sind, auf die Arbeit zu gehen oder wohin auch immer, um genau so zu leben. Und wenn Gott es zulässt, dass dein Vorgesetzter schroff mit dir umgeht, dann sehe es mit diesen Augen und sag, okay, Herr, und ich will ihm jetzt Liebe entgegenbringen, damit dein Name verherrlicht wird. Möge Gott uns beim Nachdenken dieses Wortes segnen. Amen. Ich bitte euch noch gemeinsam mit mir aufzustehen und stehen, um zu beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, welches so reich ist an Erkenntnis, an Weisheit und an Herrlichkeit. Und das selbst ein Thema, worüber wir selbst wahrscheinlich nicht so oft nachdenken, wie wir uns auf der Arbeit verhalten sollen, dass du verherrlicht wirst, so wunderbar und so vielfältig in deinem Wort niedergeschrieben ist. Und wir preisen dich dafür und wir bitten dich so sehr, wirke mächtig in unseren Herzen, mehr als wir beten, mehr als wir denken und verstehen können, und forme in uns einen Charakter und eine Einstellung und ein Verlangen, dich in allem, was wir tun, zu verherrlichen, dass dein Evangelium geziert und groß gemacht wird. In Jesu Namen. Amen.